Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo alle mit da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen bei der Board Game Theory. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen Ausflug gemacht haben und uns einen Gast eingeladen haben, sind wir heute wieder ganz vertraut in lustiger Runde. Und zwar mit dabei sind heute der Patrick. Hi Patrick.
Guten Abend.
Der Simon.
Servus.
Der Olli.
Moin moin.
Und der Dennis.
Hallo.
Hallo, und der Dirk ist auch wieder da. Ja, wie gesagt, letzte Woche gab es einen Gast, den Dennis vom Wolpertinger, nicht den Dennis, der heute mit dabei ist, um dann keine Verwirrung aufkommen zu lassen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wir haben auch ein bisschen Feedback dazu bekommen. Und zwar einmal hat Abgewürfelt uns geschrieben, dass sie auch sehr gerne bei ihren lokalen Händlern in Köln kaufen, aber auch gerne bei Spiele-Online-Händlern, also nicht bei dem großen bösen A, sondern ja, gibt es ja reichlichst spezialisierte Brettspiel-Online-Händler, die jetzt hier alle aufzuzählen, führt, glaube ich, dann zu weit. Da spielt natürlich auch immer Preis und die Lieferbarkeit auch eine Rolle. Also da wird dann auch geguckt, was gerade wo günstig ist und wie man es überhaupt bekommt, weil das ist ja auch nicht immer gleichmäßig gedeckt. Dann hat sich der Björn vom Brettspiel-Podcast bei uns gemeldet und hatte die Anmerkung, dass wir vielleicht einige grundlegende Konzepte nicht so im Detail immer klären sollten. In dem Fall, glaube ich, bezog es sich auf das Crowdfunding. Und er hatte als Tipp für uns, mehr als einen Interviewgast zu haben, damit die sich so ein bisschen auch noch unterhalten können. Dazu, dass wir die Sachen erklären, da haben wir an anderer Stelle Feedback bekommen, dass das gut ankommt. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das werden wir auch weiterhin so machen. Genau, damit auch Neulinge in der Brettspielszene, die auf diesen Podcast aufmerksam werden, da abgeholt werden. Genau, mit den Interviewgästen, das wird sicherlich noch passieren. Das war jetzt ja der erste Gast. Da wollten wir erstmal so ganz vorsichtige Gehversuche unternehmen. Ja, so viel zum Feedback. Da an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt zur Intro-Frage. Und da haben wir uns überlegt, über welche Karte in welchem Spiel freuen wir uns immer, wenn die kommt. Patrick, du darfst anfangen.
Sehr gerne. Ich nehme da aus dem Harry Potter Deckbuilding-Spiel Kampf um Hogwarts Albus Dumbledore. Ist eigentlich so mit in meinen Augen die stärkste Karte. Sie gibt halt quasi alles Positive, was man sammeln kann, jedem Spieler auf einem Schlag einmal. Ist natürlich etwas teurer, sie zu kaufen, aber wenn man sie dann in seinem Deck hat und sie zieht, dann ist es wie quasi schon der Sieg gefühlt.
Cool. Simon, bei dir?
Die Karte aus Terraforming Mars, der Absturz von Deimos, wegen dem Flufftext, diesen Mond braucht man ohnehin nicht. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn die kommt.
Ist gut. Dennis, was gibt's bei dir?
Ich nehme das Programm Schläfer aus Human Punishment. Das ist quasi, dass wenn man tot ist, kann man sich zurück ins Spiel holen. Und das ist sehr cool. Und das macht das Spiel auch, finde ich, sehr aus, dass man nicht automatisch raus ist, sondern irgendwann wieder einsteigen kann.
Grüße an Ray an der Stelle.
Cool. Olli, was gibt's bei dir?
Ja, ich habe was aus der Kneipenspiel-Vergangenheit, und zwar das Ass, wenn es bei 17 und 4 kommt. Damit geht man immer auf Pott.
Alles klar. ich habe das Ixchen Artifact aus Twilight Imperium, so eine Agenda-Karte. Wenn die kommt, ist immer ein großes Fest, weil entweder gibt es für alle zwei Technologien kostenlos oder in der Mitte des Spielplans und drumherum geht alles kaputt oder fast alles. Das ist immer ein großes Fest, wenn das kommt. Gut, so viel dazu. Heute Thema der Woche. Wieder ein Teil aus der BGG Top 100. Und zwar haben wir uns so im Mittelfeld umgeschaut und uns für Quacksalber von Quedlinburg entschieden. Allein der Name ist Gold wert, finde ich. Vor allem, wenn man ihn in den englischsprachigen YouTube-Kanälen sich anhört oder Podcast. Da heißt es dann in die Quacks of Quedlinburg. Das erfreut mein Herz dann jedes Mal. Genau, erschienen ist es im Jahr 2018 bei Schmidt Spiele. Autor Wolfgang Warsch. Ist dann ja auch Kennerspiel des Jahres geworden in dem Jahrgang. Grafik ist von Dennis Lohhausen und Wolfgang Warsch. Spielen in 2-4 mit Erweiterung, wenn wir dann später sehen, wird das ein bisschen hochgezogen. Spielzeit ist mit 45 Minuten angegeben. Das Rating ist bei 7,9. Alter ab 10 Jahre wird es empfohlen. Eine Komplexität von 1,95, also so im unteren Mittelfeld und ist auf Platz 57. Genau, dann wie so oft gehen wir so eine Regelübersicht. Das geht auch nicht zügig jetzt bei. Ja, im Kern, also die Story ist, wir sind auf dem Marktplatz in Quedlinburg, auf irgendwo im Mittelalter, und brauen da irgendwelche Tränke zusammen. Da gibt's so eine fundierte Background-Story zu, die uns leider entfallen ist, und wir haben sie jetzt auch nicht vorher recherchiert, aber die Boardgame-Historians auf Instagram, die können da deutlich mehr zu sagen. Die haben zumindest mich da mal aufgeklärt. Genau, wie machen wir das Ganze? Wir haben so einen Spielplan, so einen Kessel, der ist doppelseitig, der Spielplan. Die eine Seite ist quasi die einfache Variante, und wenn man das irgendwann hinreichend oft gespielt hat, dann kann man das gerne umdrehen. Da hat man dann noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten, seine Strategie auszubauen. Auf dem Spielplan ist in so einer Spirale angeordnet so kleine Blubberbläschen, die zwei Werte drauf haben. Da komme ich dann gleich zu, was die genau machen. Und wir haben einen Beutel, aus dem wir Zutaten ziehen und in diesen Kessel legen müssen. Da ist so der eine Kernmechanik ist eben das Backbuilding. Wir bauen im Verlauf des Spiels diesen Beutel auf und packen da mehr und mehr Zutaten rein. Wir starten mit einer ganzen Reihe von Knallerbsen, 7 an der Zahl, und einer Spinne und einem Kürbis. Ja, und wir ziehen einfach so lange aus dem Beutel, bis wir keine Lust mehr haben oder der Kessel explodiert ist. Der Kessel explodiert, sobald eine Wertigkeit von mehr als 7 Knallerbsen im Kessel liegt. Die Wertigkeit dieser Zutaten und dann auch dieser Knallerbsen, da steht eine Zahl drauf. 1, 2 oder 3 in dem Fall der Knallerbsen. Bei den anderen Zutaten gibt es 1, 2 oder 4. Zum einen ist hier bei den Knallerbsen eben relevant, wann der Kessel explodiert. Und ansonsten sagt diese Zahl dann aus, wie weit ich die Zutat im Kessel fortbewegen kann. Denn je weiter ich im Kessel gekommen bin mit der letzten Zutat, die ich angelegt habe, bevor ich einfach gesagt habe, ich höre auf oder ich explodiert bin, desto mehr Punkte und Geld für neue Zutaten bekomme ich. Sollte ich explodieren, dann darf ich nur kaufen oder Siegpunkte nehmen. Wenn ich nicht explodiere, dann darf ich eben beides machen. Ja, wenn dann die Runde durch ist und jeder dann da fertig ist, genau, das ist interessant, das ist so ein simultaner Spielmodus. Also jeder zieht und legt so rein, wie er Lust hat, bis auf die letzten Runde. Da müssen es alle gleichzeitig machen. Und auch wenn sie nicht mehr ziehen wollen, greifen sie einfach weiter in den Beutel und zeigen dann eine leere Hand vor. Aber ansonsten kann das jeder so in seinem Tempo den Beutel da beziehen, wie er möchte. Das ist ganz angenehm und trägt auch zur Spieldauer und zur Downtime natürlich dann bei. Genau, wenn dann eine Runde durch ist, alle, die nicht explodiert sind, dürfen so einen Würfel würfeln für so einen kleinen Extra-Bonus. Und dann werden noch so ein paar Effekte abgehandelt, je nachdem, was im Kessel liegt. Dann darf man einkaufen, aus einer ganzen Reihe von Zutaten auswählen. Im Verlauf des Spiels kommen dann noch nach und nach 2 hinzu. Irgendwann gibt es auch noch mehr Knallerbsen in den Kessel. Die Zutaten haben unterschiedlichste Effekte. Da liegen dann so kleine Rezeptbücher aus. Da kann man aus 4 Varianten wählen im Grundspiel und da so ein bisschen Varianz reinbringen. Zu Beginn jeder Runde wird so eine Wahrsagerkarte aufgedeckt, wo es einen beliebigen Bonus gibt, entweder einen Sofortbonus zu Beginn der Runde oder einen Bonus am Ende der Runde oder im Verlauf, werden wir die Kessel befüllen. Ja, nach 9 Runden werden Punkte gezählt und der Spielende mit den meisten Punkten hat dann eben gewonnen. Es gibt einen ganz interessanten Aufholmechanismus, da kommen wir vielleicht auch noch im Detail gleich zu. Alle kriegen einen Rattenschwanz in den Kessel, abhängig wie viele Rattenschwanze zwischen seinem Punktemarker und dem führenden Punktemarker liegen. Auf der Punkteleiste werden so eine Kramerleiste, sind so Ratten und die haben halt so Schwänze zwischen den Nummern und da muss man erzählen. Und dieser Rattenstein, der im Kessel liegt, der gibt quasi die Startposition an, ab der man anlegen kann. Im Verlauf des Spiels hat man noch so einen zusätzlichen Tropfenstein, den kann man da bewegen, um dann eben weiter im Kessel anzulegen, ne? Weil je weiter man kommt, desto mehr Punkte gibt es eben und desto wertvollere Zutaten kann man kaufen. Dass der Kessel irgendwann explodieren kann, ist auch noch so ein kleiner Push-Your-Luck-Mechanismus mit dabei. Also man kann es halt, und durch diesen Aufholmechanismus hat man da so ein bisschen Varianz, wie man da strategisch vorgeht. Genau, ich glaube, das waren so die wesentlichen Regeln. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö, müsste so gepasst haben, ja.
Cool. Ja, dann Kommen wir auch schon zum, was uns denn an dem Spiel gefällt. Olli, fang du doch mal an.
Ja, gerne. Also ich finde, das ist ein super Spiel, auch für Spiele-Einsteiger. Steht ja drauf ab 10. Ich glaube tatsächlich, das kann man auch schon irgendwie mit 8-Jährigen oder sowas spielen. Es ist relativ simpel und macht trotzdem riesen Spaß. Du hast eine unglaubliche Varianz, allein schon in der Grundbox, dadurch, dass du, ich glaube, für jede Zutat 4 Rezeptbücher hast.
Ja, ne? Ja.
Dann, dass du den, hast du ja schon gesagt, den Kessel noch umdrehen kannst, dann diese Ereignis- oder Wahrsagerkarten. Ja, ist jedes Spiel anders. Es ist jetzt nicht zwingend groß strategisch. Also klar kannst du ein bisschen planen, wie baue ich mein Section zusammen, aber am Ende ist es dann sehr, sehr glückslastig, wie ziehe ich es denn da raus. Es macht super, super viel Spaß.
Dennis, du willst ja direkt einen Haken.
Ja, genau. Und zwar finde ich genau das Schöne, dass es, ja, klar ist es gewissermaßen glücksabhängig, aber man kann sein Glück schon sehr stark beeinflussen, nämlich genau indem ich gucke, was packe ich in meinen Beutel rein und auch so ein bisschen das im Kopf vielleicht so ein bisschen mitzähle und darauf achte, was habe ich denn jetzt noch drin? Also, ne, wenn die Wahrscheinlichkeit, also sagen wir mal einfach, ich habe 5 Knallerbsen schon gezogen, dann kann ich halt weiterziehen, weil wahrscheinlich halt die Zweier und die Dreier, wenn die schon gezogen wurden, also ich habe einen Dreier-Knallerbse gezogen, ich habe eine Zweier-Knallerbse gezogen, dann kommt halt so schnell keine weitere. Und genauso ist das auch, wenn man zum Beispiel darauf achtet, dass man mehr schwarze Knallerbsen in seinem Säckchen hat als die anderen, dann kann das Motten, auch
nicht Knallerbsen.
Genau, Motten in seinem Knall in seinem Säckchen hat als die anderen Motten in ihrem Säckchen haben. So. dann bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, das Zitat. Ist es schon so, dass ich mein Glück schon stark beeinflussen kann über die Dauer des Spiels. Vielleicht nicht für eine Partie kann ich da auch trotzdem eine Menge Pech haben, aber ich kann grundsätzlich, wenn man eine gewisse Strategie fährt, kann man schon, ich sag mal, dafür sorgen, dass man eher Punkte macht in dem Bereich als andere. Also ich finde, da die Motten reinzuwerfen und damit seine Träne vorzubewegen, ist schon immer so ein gutes Momentum, wenn ich halt weniger rausziehen muss, um mehr Punkte zu machen als die anderen, weil ich einfach weiter vorne starte zum Beispiel.
Mhm. Simon?
Mir gefällt halt einfach die Tatsache, dass du kaum eine Downtime hast. Es ist einsteigerfreundlich, ist relativ schnell erklärt und bietet trotzdem noch genügend Inhalt, dass man sich jetzt nicht zu Tode langweilt. Ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich den ganzen Abend spielen muss, aber es ist mal eins, was dir halt mal kurz auf den Tisch bringen kann. Schon das gefällt mir halt an dem.
Ja. Patrick?
Ich glaube, das meiste wurde schon gesagt, was einem an diesem Spiel gefallen kann. Mir gefällt am besten auch dieser Push-Your-Luck-Mechanismus, also dass ich mich so lange ausreize, bis ich jetzt dann doch keinen Bock mehr habe oder Angst habe, etwas aus diesem Beutel zu ziehen. Ich glaube, das hatten wir auch damals in der Arkham-Horror-Folge schon mal gesagt, oder ich zumindest. Jedes Mal, wenn man in diesen Beutel greift, nicht zu wissen, was da rauskommt, ist halt für mich ein sehr, sehr spannender Mechanismus und das fühlt sich in diesem Spiel tatsächlich auch so ein bisschen so an, als würde man tatsächlich irgendwie so eine Art Trank brauen, dadurch, dass man diese ganzen verschiedenen Zutaten in diesen Kessel da reinlegen muss. Durch dieses, was mir auch da so gut gefällt, was nochmal dieses Push Your Luck so ein bisschen nach vorne bringt, ist diese Boni, die dann auf diesem Brett, auf diesem Kessel halt sind. Ich will jetzt noch unbedingt diesen nächsten Stein erreichen, den nächsten Rubin, damit ich mir später vielleicht mehr Boni kaufen kann. Genau. Das ist so das Größte an diesem Spiel, ja.
Genau, das hatten wir vielleicht, das ist in der Regel eine Übersicht, habe ich das unterschlagen. Es gibt also noch so Rubine, die man erwerben kann oder sich irgendwie bekommen kann, mit denen man dann seinen Tropfenstein auch nach vorne bewegen kann. Also ja, ich finde auch, da sind eine ganze Menge Dinge bei, um das doch sehr glückslastige Ding da ganz gut noch zu steuern, würde ich auch sagen. Aber was mir auf jeden Fall noch sehr gut gefällt, ist die Optik des Spiels. Ich finde, das ist insgesamt super stimmig und auch wie der Spielplan da aussieht mit dem Kessel und die Zutaten, das ist alles sehr liebevoll gestaltet und sieht total passend irgendwie aus. Es gibt ja noch so ein Fläschchen, was man hat, wo man dann nochmal so einen, die letzte Knallerbse, die man gezogen hat, die dich nicht zum Explodieren gebracht hat, wieder zurücklegen kann. Die kann man dann umdrehen und so Sachen. Genau, und man, also optisch finde ich das ganz toll, toll gestaltet und auch materialtechnisch ist es sehr wertig alles. Genau, so, und eine wichtige Sache für mich ist auf jeden Fall auch der Mangel an Downtime, dadurch, dass alle gleichzeitig machen und wenn dann zwischendurch einer am Tisch ruft, nein, ich bin schon wieder explodiert. Also schlimm. Ja, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ich finde diesen Aufholmechanismus da sehr, sehr gelungen. Und ja, das hilft meiner Meinung nach auch dabei, das Leuten nahe zu bringen, die gar nicht so viel spielen, weil die dadurch im Grunde kaum abgehangen werden, selbst wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel riskiert haben. Oder man kann ja auch einfach als Strategie die ersten zwei, drei Runden einfach eher gucken, dass man weiterkommt und dadurch mehr einkaufen kann. Und dieser Aufholmechanismus erlaubt einem dann ganz gut wieder aufzuschließen zu den Führenden.
Ja. Ich glaube auch durch die mangelnde Downtime ist das auch ein Spiel, wo du gut mit Kindern spielen kannst, oder?
Ja, ja. Also das spielen wir auch ganz gern immer so. Also meine Frau spielt es auch super gerne. Das ist so eins ihrer Lieblingsspiele. Deswegen kommt sowieso, wenn sie mitspielen möchte, ganz gern auf den Tisch. Aber ja, das kann man mit den Kindern auch ganz gut spielen.
Ja, und das ist ja auch nicht nur, dass es einsteigerfreundlich ist, weil man nicht abgehangen wird, sondern es ist auch einsteigerfreundlich, weil du ja immer was, du kriegst ja immer was. Ne? Also es ist ja nicht so, als würdest du deinen Zug komplett ruinieren und würdest dann nichts mehr sagen, sondern selbst wenn der Topf explodiert, kannst du entweder einkaufen oder dir Punkte nehmen. Und da kann man auch vorher schon sagen, pass mal auf, so die ersten zwei, drei Runden solltest du vielleicht eher einkaufen, danach vielleicht eher Punkte nehmen. Aber es passiert ja ständig was. Du kannst ja immer voranschreiten, du kannst immer einen Erfolg verbuchen und du wirst auch diese Lucky Runde haben, die dich halt, die dir halt für den Einzug einfach eine Menge Punkte macht.
Ja, ja, definitiv. Patrick, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, genau, durch dieses mit dem Einkaufen, was gerade erwähnt wurde, das bringt ja nochmal diese ganze Variation damit frei und ich kann dadurch extrem mein Glückselement auch so ein bisschen rausnehmen und da kommt eigentlich nochmal so dieses Einkaufen, was sehr cool ist, mit dieser Variation dazu. Jede Runde kann ich ja quasi die Fähigkeiten oder die Events, die ich machen kann, durch diese Zutaten verändern, dadurch, dass ich einfach eins von vier sind es, glaube ich, ne, eins von vier Buchseiten oder so, mir auswählen kann, welche Fähigkeit jetzt meine Zutat haben soll für mich in diesem Spiel. Also sau viel Variation und sau viel Wiederspielwert hat, einfach dadurch auch. Ja.
Und auch da wieder kann man schön natürlich den Einsteigern erklären, die lilane Farbe ist das, ich weiß gerade gar nicht, was drauf ist, wo man mehrere Chips rausziehen darf, genau, und dann gucken darf, okay, was ist das, ne, blau ist es, ne, und darf dann gucken, okay.
Das sind die blauen, ne.
Ja, genau, was ist, wie viel, also wenn ich jetzt ein Vierer blaue ziehe, dann darf ich vier Chips rausziehen, darf drei wieder in den Beutel werfen und eine mehr rausnehmen. Das ist was, das erkläre ich einmal, dann hat das jeder verstanden und dann weiß auch jeder sofort, okay, damit kann ich auf jeden Fall meine Züge verlängern, wenn ich mir diese Farbe kaufe. Ne? Also bei den Orangen zum Beispiel, die geben ja bei einer Variante auf jeden Fall nur Punkte oder die bringen dir mehr, wenn du dann Rot noch dabei hast. Das ist ja vielleicht am Anfang so ein bisschen, okay, wie bedingt sich das, wie wahrscheinlich ist das, aber die Blau ist halt dabei und ist so ein Safe Call, womit die Leute einfach auch ihre Züge verlängern können und darum geht es ja, dass du im Prinzip die ersten Male, dass es Spaß dran hast, die Züge zu verlängern, ne?
Ja.
Aber es ist ja schon so ein bisschen so, weil ihr habt ja jetzt alle so das Glückslastige so ein bisschen runtergespielt. Ich meine, klar kann ich das beeinflussen, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit in einem Spiel, wo ich Deckbuilding mache, wo ich mein Deck an Karten habe, da weiß ich aber, dass jede Karte dann irgendwann mal kommt. Vielleicht nicht zwingend so in der Reihenfolge, wie ich sie brauche, aber hier kann es ja halt wirklich sein, keine Ahnung, ich habe eben diese schwarze Motte und ziehe die aber drei Runden hintereinander nicht oder sowas.
Ja, das ist schon richtig, weil das du spielst den Beutel halt nicht leer, weil das kann halt zu Ende sein durch die Knallerbsen. Also es wird in der ganz oft ja auch zu Ende sein. Also es kann halt passieren, dass du die ausschließlich Knallerbsen ziehst und nichts anderes aus deinem Beutel gezogen hast und dann kommt halt alles dann am Ende auch wieder da rein. Das ist richtig. Also es ist nicht wie bei einem Dominion, wo das Deck auf jeden Fall einmal durchgespielt wird.
Ja. Aber also du hast natürlich recht, das ist ein glückslastiges Spiel, auf jeden Fall. Ne? Also das,
ich finde es ja gar nicht schlimm bei diesem Spiel. Also Das ist ja auch so das, dieses, ah, komm, eins mache ich noch und dann geht er hoch und dann lachen alle. Ja. Und ja, das ist ja irgendwie das, cool.
Genau, das ist auch was, wo ich sagen muss, dass, dass wenn ein Spiel sehr strategisch ist, aber so einen unfassbar starken Glücksmoment hat, dann ärgert mich das schon mal, wenn dann an so einem strategischen Spiel alles an so einem Glücksfaktor stark hängt. Aber bei dem Spiel, weil das auch ja nur 20 Minuten, 30 Minuten dauert, je nachdem, wie du spielst und wie lange du diskutierst und lachst, da spielst du halt 2 Runden, 3 Runden und hast auf jeden Fall ja eine Partie dabei, wo es dann funktioniert. Da hast du eine dabei, wo es nicht funktioniert und eine ist mittelmäßig, ne?
Und das Glückselement hilft sicherlich auch dabei, das einstiegsfreundlich zu gestalten. Also weil im Grunde sind die Chancen mehr oder weniger gleich, selbst wenn jemand schon sehr erfahren dabei ist und eine ausgeklügelte Strategie, das kann halt einfach auch nicht aufgehen. Ne? Das ist dann einfach auch möglich. Und das ist schon dann ganz cool. Definitiv. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Noch irgendwelche Ergänzungen? Was uns so richtig gut gefällt.
Also, man kann so ein bisschen auch sagen, dass vielleicht durch diesen Glücksmoment natürlich auch so ein bisschen diese Stand-up-Momente gegeben sind, die du sonst beim Pokern oder so schon mal hast. Mhm. Wo hast du das denn in den Brettspielen? Das hast du ja auch nicht so häufig und vor allem nicht in so einem kurzen Brettspiel. Also ich habe das wenig in so kurzen Brettspielen, dass ich dann denke, so jetzt musst du aber mal aufstehen, weil es gerade so geil ist, dass das passiert ist, dass ich jetzt gerade noch die eine Zutat rausgezogen habe, die mein Kessel eben nicht zum Explodieren bringt, sondern ich bin all in gegangen und hat sich ausgezahlt. Das hast du ja sonst bei Brettspielen, die vor allen Dingen Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres sogar werden, hast du ja nicht. Ne? Also das hast du dann bei einem Spiel mit Twilight Imperium oder so, aber ansonsten bist du ja nicht so emotional drin. Also ich zumindest nicht.
Ja, das vor allen Dingen die Kürze des Spiels, das ist schon richtig. Das ist natürlich auch dieses Push Your Luck, ne? Da hilft da auf jeden Fall, glaube ich, bei, wenn du den Mechanismus mit dabei hast.
Und ich denke mal, so extrem glückslastig wird es von der Community auch nicht gesehen, so ein Schwerstarbeit bei Boardgame geht nicht so weit oben. Also ich denke mal, das ist schon halt genügend Varianz bietet, dass es halt nicht langweilig wird, sage ich jetzt mal auch.
Vielleicht schafft es das Spiel auch einfach, das Gefühl der Kontrolle gut genug zu suggerieren.
Ja, das kann ja sein. Also es muss ja schon irgendwas dran sein, sonst würden nicht so viele Leute sagen, hey, das ist ein gutes Spiel.
Ja.
Denke ich auch.
Das ist richtig. Also ein bisschen was ist ja schon immer dran an dieser BGG Top 100. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir uns das vielleicht so aus drumherum anschauen, was diese Liste so, wie die so zustande kommt. Aber ja, würde ich dir auch recht geben. Also irgendwas muss dran sein und so ganz harte Glücksspiele sind in der Liste, soweit ich weiß, jetzt nicht zu finden. Daher ja, würde ich auch sagen, es ist einfach eine gute Mischung, die da zustande kommt. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir erwähnen wollen? Sonst kommen wir zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen. Simon, magst du direkt weitermachen?
Was mir nicht so gut gefällt, dass ich meistens nicht das Glück habe, die Chips zu ziehen, die ich jetzt gerade eigentlich bräuchte.
Ja gut, also dann einfach dein Glück ist nicht so toll. Dann
ja.
Pech, ne?
Das würde mir wahrscheinlich beim Würfeln genauso gehen. Was gefällt mir nicht an diesem Spiel? Ich habe es jetzt auch schon eine Weile nicht mehr auf dem Tisch gehabt und ich muss ehrlich sein, ich habe bisher auch echt nur die Grundvariante gespielt. Wenn dann wirklich, dass du halt echt gute Zutaten im Beutel haben kannst und so wie du halt schon gesagt hast, du ziehst halt einfach nicht das, was du jetzt bräuchtest. Das kann schon ziemlich nervend sein.
Das ist richtig.
Aber ich habe so eine extrem hohe Frusttoleranz. Ich sitze trotzdem 20 Spiele am Abend da, wenn es sein muss und verliere. Ich habe da kein Problem mit.
Olli, was bei dir?
So von der Mechanik und allem finde ich das top. Ich komme auch mit diesem Glücksmoment klar. Ich finde den in dem Spiel sogar sehr, sehr cool, wie Dennis eben schon gesagt hat, weil er halt für diese besonderen Momente dann auch sorgt. Das Einzige ist, aber dafür spiele ich es auch noch nicht häufig genug.
Dir fehlen Minis.
Tatsächlich würde ich das Material ein bisschen upgraden. Und zwar, es gibt ja eben für diese Token so Plastikschälchen. Dann weil die verheddern sich schon so ein bisschen in dem Beutel drin. Und wenn du das halt in diesen, oder so Münz, diese Münz, wie nennt man das denn?
Es gibt so zwei Sachen. Es gibt einmal diese, wo das so drumherum gefasst wird, und dann gibt es ja so komplette Plastikersatzsets für die Token.
Ich meinte jetzt das drumherum gefasst, und da die Billigvariante sind ja dann so, was man eigentlich für Münzen benutzt. Also die sind dann gar nicht exakt dafür.
Münzkapseln.
Münzkapseln. Ja, danke Simon, danke Simon.
Bitte schön.
Und dann ist das einfach das Ziehen aus dem Beutel ein bisschen einfacher. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich habe das selber gar nicht gemacht, also ist es mir jetzt auch nicht so wichtig. Also ja.
Bei uns in der Spielegruppe hat eine, die das Spiel auch sehr mag, hat bei Eurohell Design hat sie diese Münzumfassung aus Plastik sich gekauft. Und dann da ein mühevoller Kleinarbeit das da drum gemacht. Und das muss ich sagen, das macht schon dann mehr Spaß, die Plättchen rausziehen. Auch wenn man sagen muss, dass ich bei der Pappe vorher so ein bisschen Angst hatte, wie das so ist, wenn man die so oft in der Hand hat. Aber die ist schon sehr stabil. Also man muss es nicht zwingend machen. Das ist mehr so ein haptisches Ding, einfach wenn man es ein bisschen mehr spüren möchte. Weil so vom Material her finde ich die gut. Da gibt's Pappe, die deutlich eher abgreift, also für mich zumindest, wo man deutlich eher so Abnutzungen sieht. Also Betrayal at House on the Hill, so als Beispiel, da ist die Pappe flattert auseinander, bevor du sie anguckst. Also bei dem Originalspiel auf jeden Fall. Bei der deutschen Version weiß ich nicht, die habe ich nicht. Und das ist schon anders hier. Das ist schon top-notch von der Pappe, aber trotzdem, das Plastik drumherum ist nochmal was es auch cooler macht, weil es dann so ein bisschen klimpert natürlich im Beutel. Ne? Du hast jetzt auch nicht 40 Zutaten im Beutel, sondern am Ende, wie viel hat man drin? 20, 25?
Ja,
sowas. Der ist jetzt auch nicht so voll, ne? Also der ist schon ein bisschen verloren, ne? Da drin.
Ja, also dann fände ich ja tatsächlich diese Gigabits vom BGG-Store. Mhm. Die fände ich dann, also da hatte ich dann immer mit geliebäugelt, bevor ich da so Plastikdinger drum mache.
Was ist das?
Ja, das sind quasi die komplett Hartplastik-Ersatz von allem.
Die sind schon ziemlich cool, aber das kostet dann halt auch ein bisschen, was dann wird das aus den USA verschickt.
Ja, das war es mir dann jetzt bisher, aber also wenn, dann wäre das Upgrade, was ich dafür
holen würde. Kostet mehr als das Spiel dann.
Ja, richtig. das ist dann doch eine ganz schöne Ansage. Da so oft kommt es ja bei uns dann auch nicht auf den Tisch, dass ich dann sage, okay, die Pappe ist so durchgenudelt, dass...
Das ist dir deine Frau also nicht wert, ne? Dass du für ihr Lieblingsspiel da mal ein Upgrade kaufst.
Oh, das ist natürlich jetzt... das ist mich hier ganz schön in die Dröhne, Olli.
Ach, je. Mein Schatz, zu Weihnachten gibt es ein Upgrade für Spiele.
Schatz, diese Woche gibt es keine neue Folge.
Ist leider bei der Aufnahme was schief gelaufen. Genau. ja, was ich noch anmerken möchte, ist, ich finde die Anleitung ist unnötig holprig irgendwie. Ich finde die auch, also die ist auch ganz komisch gesetzt und so eng gefasst, ist es keine optimale Anleitung, finde ich.
Extrem aufgeblasen auch, finde ich.
Ja, und irgendwie dann, wenn man was nachgucken muss, dann ist also der Spielaufbau ist immer so ganz hakelig. Also mittlerweile muss ich jetzt nicht mehr so oft reingucken in den Spielaufbau. Am Wochenende haben wir es gespielt und ich wollte nochmal nachgucken, ob wirklich jeder einen Rubin am Anfang bekommt, und dann muss man das da raussuchen. Also ja, das finde ich unnötig kompliziert. Das ist auf jeden Fall kein Paradebeispiel für eine schöne Anleitung. Das finde ich dann halt immer, gerade bei so einem Spiel, wo wir jetzt eigentlich alle gesagt haben, ist total gut als Einstiegsspiel, aber das ist halt eine Anleitung, die kannst du, also das Spiel kann ich halt nicht ohne weiteres irgendjemandem in die Hand drücken, wo ich weiß, okay, die sind nicht spielaffin und haben da auch nicht so richtig Bock, sich durchzubeißen. Das müsste ich denen erklären oder ein Regelvideo hinterher schicken, und das ist immer sehr schade, finde ich.
Ja, ich muss aber dazu sagen, also zumindest auf der Anleitung, die ich habe, ist hinten schon ein QR-Code für ein Gameplay-Video dabei.
Ja.
Ich meine, Schmidt-Spiele haben die nicht diesen Erklärbär sogar. Ich weiß nicht, wie er heißt. Die haben doch diesen einen.
Wobei Mann,
der immer schön die Videos macht und die Regeln erklärt.
Wobei ich da aber auch schon festgestellt habe, dass die Menschen, die nicht aus der Brettspielblase kommen, dass die auch oft nicht auf die Idee kommen, da ein YouTube-Video oder ein Video zuzugucken, sondern die glauben oft, dass sie halt aus der Anleitung das kennen, also erlernen müssen. Das ist so das, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht so viel damit zu tun haben, dann sage ich immer so, ja, ich gucke als erstes ein Video, wie das Ganze funktioniert. Und dann sagen die immer so, wie, gibt's das? Ja, das gibt's. Du kannst zu jedem Brettspiel ein Video gucken. Das ist für die komplettes Neuland dann, dass das so ist.
Aber das ja, lernen die ja jetzt uns, weil wir sagen es ihnen
ja
jetzt.
Ja, gut. Ja, aber gut. Olli?
Vielleicht erklärt die Anleitung dann, warum es Kennerspiel des Jahres wurde und nicht Spiel des Jahres. Ja, weil das wurde da auch mal so ein bisschen diskutiert.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, also ich, um da kurz nochmal drauf einzugehen, ich würde dir, also ich finde das gut, wenn es das Angebot gibt, aber das muss, glaube ich, also erstens ist es, spricht ja nichts dagegen, trotzdem eine vernünftige Anleitung zu schreiben, aber das kann ja einfach dann auch ganz präsent auf der ersten Seite präsentiert werden. Hier, pass mal auf, guck dir einfach an, hier ist ein Link, kannst du einscannen, hier kannst du abtippen, wie auch immer du möchtest und dann kriegst du das erklärt. Aber das ist ja die Rückseite, Simon.
Ja, aber steht drauf. Ich will
das aufmachen und da muss dann ein Zettel drin liegen, hier, losspielen.
Lieber Dirk.
Ganz präsent und ja. Bitteschön.
Ja, ich habe es tatsächlich aus der Big Box, da steht es erst am Ende, ist ja so ein Heft für beide Spieler, also ich habe ja hier das Grundspiel und die Kräuterhexenerweiterung drin und am Ende der Anleitung für das Grundspiel steht erst dieser Link und danach geht aber die Anleitung noch weiter, weil da kommt ja erst das Grundspiel, die Erweiterung noch irgendwann danach, und also so mittendrin ist es bei mir.
Und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, wie das passiert ist, weil das oft so funktioniert, dass Anleitungen wurden immer so gemacht, da gab es noch keine QR-Codes, da gab es noch keine Erklärvideos, weil das einfach noch nicht möglich war, das zu machen. Und dann hat man sich überlegt, ja, jetzt haben wir das ja, ja, wo kann das noch hin? Ja, auf die letzte Seite. Also es war nicht die Zielsetzung, wir wollen, dass die Menschen das sofort sehen, sondern wir packen das einfach drauf, dann in der im Sätzen oder so. Und das ist, da stimme ich dir vollkommen zu, Dirk, wenn ich das habe und das als Kennerspiel schon deklariert ist. Spätestens dann muss ich mir überlegen, okay, das wird die Familie unterm Weihnachtsbaum vielleicht liegen haben und die haben vielleicht nicht dieses Wissen, was wir haben und diese Idee auf den üblichen und bekannten YouTube-Kanälen zu gucken, ob das und wie das funktioniert. Ne? Ja.
Simon?
Also ich habe gerade mal bei YouTube geguckt, 124.000 Menschen haben sich das Erklärvideo schon angeguckt. Also es scheint nicht ganz so versteckt zu sein. Und es wird auch direkt das von Schmidt Spiele als erstes angezeigt und dauert, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich denke mal, unter 10 Minuten waren es, glaube ich.
Ja gut, und wie viel von den 127.000 haben sich 2- und 3-mal angeguckt?
Ja, okay.
So, ja, aber also ist auf jeden Fall gut, also für ja. Buchen das mal unter positiv, dass es ein Video dazu gibt. Und vielleicht reden wir an anderer Stelle nochmal, machen wir so eine Folge über Spielanleitungen. Das wäre bestimmt spannend.
Aber ich fand gerade den Punkt gut, den Olli hatte mit dem Kennerspiel und dem Spiel des Jahres.
Ja, ist schade, ne, dass es dann dadurch Kennerspiel ist, wenn die Anleitung so bescheiden ist. Ja, haben wir denn sonst noch irgendwas, was uns nicht so zusagt, wo wir sagen, das ist aber blöd?
Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen die Spielerinteraktion. Also ich habe ja quasi nur mein Brett, ich kaufe für mich ein, ich mache eigentlich nur für mich meine Sachen und kann eigentlich gar nichts mit den anderen tun, außer lachen, wenn sie verlieren und mich ärgern, wenn ich verliere. Ja, so. Das ist so die einzige Interaktion, so das Reden zwischendurch. Da finde ich, so ein bisschen könnte man, hätte ich mir anfangs mehr gewünscht.
Also, du hast ja schon so ein bisschen Interaktion dadurch, dass du dich gegenseitig ja pushst, weil der nachher vorne ist, darf ja den Würfel werfen. Also das ist ja dann schon so ein bisschen. Also es ist keine direkte Interaktion, aber dass du dich gegenseitig, ach komm, jetzt einen muss ich noch und
Und so ein bisschen pokern und zocken musst du schon, da musst du den anderen schon beobachten. Das wird vom Spiel nicht vorgegeben, aber da bin ich ganz bei Olli, ne? Also guckst ja schon so, okay, wo ist er gerade? Kann ich das noch erreichen?
Ja, aber so richtig kann ich jetzt keinen Einfluss darauf nehmen, was der andere jetzt macht. So, ich kann es nicht verhindern, wenn er gut ist.
Was ich jetzt aber interessant finde, ich bin gerade bei Boardgame Geek, es ist ein Spiel von 2 bis 4 Spieler. Also als Solitär ist es gar nicht vorgeschlagen und es wird angegeben, beste Konstellation 4 Spieler. Das muss ja dann eigentlich schon was Besonderes haben, wenn du es zu viert spielst. Nimmst du dir gegenseitig die Zutaten weg eventuell?
Tatsächlich sind die Zutaten endlich. Also wenn die irgendwann alle sind, dann sind die alle.
Das kann in einem 4-Spieler-Spiel auch passieren, dass die alle sind. Das ist, passiert uns regelmäßig, wenn wir das zu viert spielen eigentlich, dass irgendwas ausgeht.
Ja, dann kommt eigentlich die Interaktion, denke ich mal, durch die Spieleranzahl.
Ja, aber ich würde schon dem Patrick zustimmen, dass sie halt, also die Gruppe muss sich diese im Grunde selber bauen. Ne? Das Spiel sieht nicht vor, dass ich wem anders was in den Kessel werfen kann oder so ein Kram. Ne? Das ist so richtig ärgern ist nicht dabei. Und wenn die, ja, wenn die Gruppe da im Grunde jetzt nicht so auf die Idee kommt, dieses Spiel Interaktions herzustellen und keiner dabei ist, der das vielleicht so ein bisschen fördert und die Anreize schafft, dass man so das auch ein bisschen sagt, hier, guck mal, der kannst du noch einen ziehen, der hat da schon, ist ja eh schon raus, zieht doch noch einen. Oder guck doch mal hier, kannst du auch noch mal, ja, ist doch noch alles sicher bei dir, zieh doch auch noch mal. Geht da so ein bisschen was verloren, würde ich auch sagen.
So ein bisschen ist auch wieder keine direkte Interaktion, aber Dennis hat das am Anfang schon gesagt, mit dieser, das sind das die Motten, da hängen deine Belohnung hängt ja davon ab, hast du die meisten oder mehr als deine Nachbarn oder so.
Ja.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, fällt mir gerade ein, was natürlich mit vier interessanter ist, weil du dann einen Nachbarn halt nicht hast, ne? Weil bei zwei und drei geltend ist das ja viel einfacher, aber ab vier gibt es auf jeden Fall einen, der anders spielen kann mit diesen Motten.
Aber ist das wirklich nur zu viert spielbar? Also habe ich gerade das falsch im Kopf? Habe ich das nicht schon mal zu fünft gespielt?
Ja, mit den Kräutern.
Doch, ist es der Erweiterung, genau.
Jetzt spoilert der schon. Entschuldigung.
Weil das ist so ein Punkt, wo ich eigentlich genau am Anfang auch gedacht habe, nämlich, dass es zu viert spielbar nur ist. Das stört mich immer bei Spielen, vor allem bei solchen Spielen.
Meint ja, es nur noch zu viert spielbar, weil einer der Beutel bei mir jetzt im Arkham Horror LCG ist?
Ja, sehr gut. Haben wir denn sonst noch was, was uns nicht gefällt? Sonst können wir ja zu den Erweiterungen dann rüber schwenken.
An sich ist das jetzt nicht, was mir nicht wirklich gefällt, aber manchmal ist vielleicht auch wieder einfach nur so ein Glückselement, wenn diese Wahrsagungskarten halt so gar nicht auf das zutreffen, was ich jetzt gerade brauche oder einfach nur für einen Spieler gerade gut sind und für mich irgendwie so gar nichts bringen. Die sind manchmal so ein bisschen unbalanced, finde ich, aber ist okay, ist halt glücksabhängig, wie man gerade gespielt hat, was man sich so gekauft hat und was man jetzt gerade braucht.
Ja, das stimmt. Wobei ich selten damit so richtig Pech habe. Also, das letzte hatten wir irgendwie eine, die hat halt keinen Sinn gemacht. Die war, das kam ja sehr früh, da konnte man sich dann irgendwie Lila Chip nehmen, aber die Lila Chips lagen noch gar nicht aus, also konnte man sie keinen nehmen. Ja, da kann man dann auch so eine Hausregel machen, okay, dann ziehst du einfach eine neue. Aber ja, das ist auf jeden Fall wirklich auch, das stimmt schon. Aber insgesamt, glaube ich, kann man das Spiel schon Leuten an die Hand geben und es gibt wenig Ärgermomente, glaube ich, haben wir ja gerade festgestellt, Interaktion ist überschaubar, klar, aber Downtime ist gering und es spielt sich schnell. Ja, Simon, du wolltest aber auch noch was sagen.
Ja, und es wird ja auch großzügig den Leuten an die Hand gegeben. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal hier beim bekannten Discounter für einen guten Preis gesehen. Also es wird ja schon unters Volk gebracht. Nicht so jetzt wie andere Spiele, die wir jetzt vielleicht im Schrank haben oder andere Spiele aus dem Boardgame Geek 100, die habe ich jetzt noch nie beim Discounter großartig liegen sehen, aber
das stimmt. Das
ich glaube, das ist eins von wenigen, wenn überhaupt das einzige aus dem Boardgame Geek 100, die jetzt auch mal für die große Masse irgendwie.
Na, Flügelschlag noch, ne? Also Flügelschlag ist auch so eins, was sehr viel verteilt wird.
Ja, aber das habe ich jetzt noch nicht bei einem Discounter irgendwo gesehen. Außer ich bin jetzt irgendwie.
Ist natürlich auch krass verkauft worden, das ist nicht, aber ich glaube, ja, das Quack-Service schon. Wüsste ich jetzt auch spontan nicht, was ich dann vor allen Dingen in dieser Häufigkeit auch beim Discounter schon mal gesehen habe.
Das stimmt.
Gut, aber das ist ja vielleicht eine gute Überleitung zu den Erweiterungen, weil in dieser Box beim Discounter finden sich ja dann in der Regel ein oder zwei Erweiterungen mit dabei. Was finden wir denn da? Was gibt es denn für Erweiterungen?
Wir finden einmal die Big Box, die hat Patrick. Da kannst du vielleicht was dazu sagen.
Ja, kann ich so ein bisschen was zu sagen. Wir haben dann noch die Kräuterhexen, das ist die erste von zwei Erweiterungen mit dabei. Es gibt hier noch so eine kleine Promo, das ist quasi nur so eine Karte, die da noch mit drin ist, aber ist nichts Weltbewegendes. In dieser Kräuterhexen-Erweiterung haben wir erstmal den fünften Spieler noch mit dabei. Und dann haben wir neue Zutatenbücher, die wir austauschen können gegen die, die im Grundspiel schon dabei sind. Funktionieren dann einfach ein bisschen anders nochmal, neue Fähigkeiten, die wir nutzen können. Und wir haben die genannten Kräuterhexen. Die können wir insgesamt dreimal im Spiel nutzen. Und jede Hexe hat so nochmal den Rettungsmechanismus, sage ich mal, wenn unser Kessel explodiert. Zum Beispiel können wir dann die Flasche einsetzen, anstatt, also durch diese Hexe, anstatt unsere Flasche wirklich zu benutzen. Oder wir können die letzten Chips, die wir jetzt zufällig dann gezogen haben, weil wir explodieren ja, wenn wir weiße Chips gezogen haben, können wir die letzten beiden Chips wieder reinlegen und sind dann wieder im Spiel und so weiter und so fort. Die retten uns dann noch einmal. Aber wir haben halt nur drei Hexen im gesamten Spiel. Insgesamt.
Also das heißt, jeder kann nur eine, also eine Hexe darf nur einmal benutzt werden von jedem oder insgesamt nur einmal?
Insgesamt gibt es drei, also wir haben diese Hexen da drin und wenn drei genutzt sind, dann sind die Hexen quasi raus.
Nee, aber jeder kann doch jede, also
die Spieler
haben doch diese Münzen, es gibt doch eine Bronze, eine Silber und eine Goldmünze.
Genau.
Und zu jeder dieser Münzen gibt es vier verschiedene Hexen. Für eine Partie deckst du eine zufällig auf.
Genau.
Und jeder kann dann während dem Spiel seine Münzen einsetzen. Das heißt, man kann einmal die Gold, jeder kann einmal die Goldhexe, die Silberhexe und einmal die Bronzehexe aktivieren.
Okay, dann habe ich das falsch im Kopf gerade gehabt. Ja. Genau. Gleichzeitig kommt dann noch so eine Überlaufschale zu. Wenn wir quasi es irgendwie geschafft haben, dann doch mal das letzte Feld in unserem Kessel zu erreichen, kommen unsere Zutaten quasi mit in diese Überlaufschale mit da rein und dadurch passieren dann noch einmal quasi zusätzliche Events noch für uns, obwohl wir eigentlich schon am Ende sind und nichts mehr machen können.
Hat das einer von euch schon mal geschafft, so weit zu kommen? Also das habe ich noch nie
geschafft. Das kommst du tatsächlich mit der Erweiterung, geht das, weil zum einen die Kräuterhexen dir halt auch für diese Zugphase spezielle Fähigkeiten geben, wodurch du weiterkommst. Und es gibt ja auch zwei neue Zutaten, also einmal eine bekannte Zutat, die Kürbisse in einer Sechser-Variante. Also es gibt dann Sechser-Chips und es gibt dann, keine Ahnung, dieses, was aussieht wie eine Blume, weiß nicht, wie die heißt. Ja, auf jeden Fall kannst du halt bei der Erweiterung, kann es dann schon des Öfteren passieren, dass du drüber kommst. Und deshalb Narrenkraut, ja. Und deshalb ist die dann wichtig.
Okay.
Also im Grundspiel ist mir das, glaube ich, ein oder zweimal nur gelungen.
Das ist relativ schwierig, aber mit der Erweiterung kann das schon recht häufig passieren.
Okay. So, dann wäre jetzt eine wichtige Frage. Irgendwann habe ich nämlich mal ein Video gesehen und da war der Beutel in der Erweiterung, sah anders aus als der Beutel, als die Beutel
das
in der Grundbox.
Das war das Video von Kron, ne?
Ja, genau. Ja,
der hatte dann aber tatsächlich eine alte Grundbox, weil bei mir ist das nicht so. Bei mir, ich habe es mir auch erst Ende oder vor anderthalb Jahren gekauft, da waren die Beutel in der Grundbox dieselben wie in der Erweiterung.
Puh.
Das ich habe ja eine große Box, da sind einfach alles schwarze Beutel.
Okay.
Ja. Genau.
Ja, weil es bei uns in der Spielgruppe ist es auch so, dass ein Beutel anders ist als die anderen.
Und da war auch wohl noch bei diesem ersten Print waren ja auch die Fläschchen mit dem Trank um die letzte Knallerbse wieder in den Sack zu werfen. Die waren ja alle einheitlich grün, so mit der Farbe von dem Inhalt des Kessels oder so. Und die sind jetzt in Spielerfarbe, weil das war bei der Erweiterung ja auch dann schon schwarz. Und in dem Grundspiel waren dann vier grüne und dann hat es da einen schwarzen.
Ja. Ach so. Okay, ich habe auf jeden Fall die Box haben wir mit den unterschiedlichen Fläschchen. Dann haben wir wahrscheinlich dann auch die einheitlichen Beutel. Dann kann ich die Kräuterhexen doch anschaffen. Ja, sehr gut. Okay, was gibt es da noch für eine Erweiterung?
Es gibt noch die Alchemisten-Erweiterung und die ist dann in der Megabox. Die nagelt mich nicht fest, entweder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres erschienen ist. Auch exklusiv beim Discounter. Habe ich dann mal recherchiert. Also die gibt's.
Aber man kann die Alchemisten-Erweiterung auch unabhängig von der Megabox.
Aber genau, du kannst die unabhängig davon kaufen. Hat halt jetzt bei der Megabox den Vorteil durch beide Erweiterungen und das Grundspiel. Und vom Preis her habe ich mir vorhin sagen lassen, hat sie genauso viel gekostet wie die Big Box. Mhm. Da kommen halt jetzt einfach noch für die mittlerweile 5 Spieler Alchemisten-Kolben dazu. Und es kommen noch 8 Patienten Karten dazu, die halt so witzige Krankheiten wie Schreckhaftigkeit, Ohrwurm, Rübennase, Segelohren, Hühneraugen, Hexenbuckel, Vergesslichkeit oder Vampirismus mit sich bringen.
Sag mal, wo hast du denn meine Krankenakte her?
Tja, hier habe ich sie vor mir liegen. Ja, auf jeden Fall gilt es da halt dann mittels des Alchemistenkolbens eine Essenz herzustellen, um die heilen zu können. Also kommt eine neue Phase dazu, die praktisch nach der, nachdem die Kessel befüllt sind oder explodiert sind, erst stattfindet, wo man dann halt versucht, die Essenz herzustellen, die man braucht, um jetzt seine Krankheit, die man zugelost bekommen hat, zu heilen.
Okay, also es klingt eher nach dann doch deutlich mehr Umfang. Also noch ein ganz neuer Mechanismus irgendwie auch noch dabei. Ja?
Es wird auch tatsächlich empfohlen, es erstmal nur mit dem Grundspiel zu kombinieren und erst für die fortgeschrittenen Spieler dann auch die Kräuterhexen noch dazu zu nehmen.
Was würdet ihr sagen, ist eine der beiden Erweiterungen so dringend nötig, um das Spiel so rund zu machen? Oder ist beides oder nur eins nice to have? Dennis?
Ich brauche nur den fünften Spieler, das ist für mich das alles Entscheidende. Und ansonsten ist bei mir bei die Quacksalber wie bei King Domino, ich mag es, dass diese Spiele so einfach sind. Ich brauche da keine Erweiterung dazu. Ich finde es aber gut, wenn sie angeboten und dabei sind, weil man muss, da finde ich, immer von der Bubble ausgehen. Also ich bin so, wenn ich ein komplexeres Spiel spielen möchte, dann spiele ich direkt was anderes. Dann würde ich halt nicht die Quacksalber spielen, sondern eher direkt was Komplexeres. Und wenn ich dann sowas Seichtes, sage ich mal, so Push-Your-Luck, glücksmäßiges, fun-mäßiges spielen möchte, dann will ich da halt auch keine großen Erweiterungen dabei haben. Dann reicht mir das, was im Grundspiel drin ist, vollkommen aus. Aber ich bin ja nicht die Familie, die sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein Spiel kauft. Die werden bestimmt sehr viel Spaß damit haben, weil sie erstmal das Grundspiel spielen können und haben dann auch irgendwann, sagen sie, jetzt haben wir 20, 30 Partien gespielt, was gibt's denn da noch? Deswegen, gerade für den Preis finde ich's mega gut, dass es dabei ist. Ich bräuchte es nicht, aber außer dem fünften Spieler. Aber das ist ja, ist trotzdem ja kein Hindernis. Das ist ja nicht so, als würde es dann 40 Euro mehr kosten oder so, das Spiel. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Das
kostet ja sogar diese Mega-Box, also mit beiden Erweiterungen, hat ja, glaube ich, weniger gekostet als das Grundspiel mal ursprünglich oder zumindest dasselbe. Oder so.
Da macht es, glaube ich, die Masse wieder möglich.
Ja. Ja, da hat man auf jeden Fall ein Spiel im Schrank stehen, mit dem man sehr, sehr lange Spaß haben kann, glaube ich.
Ja, ich denke halt mal durch die Erweiterung.
Jetzt habt ihr ineinander geredet. Er ist der Simon.
Ja, ich denke halt mal durch die Erweiterung kann man sich dann halt auch ein bisschen schwerer machen oder umfangreicher. Ja. Wenn man halt jetzt mal, was weiß ich, wenn sonntags Winnetou ausfällt im Fernsehen und es schon wieder regnet draußen, dann kann man halt statt 45 Minuten dann halt 60, 70 Minuten draus machen vielleicht.
Ja, stimmt. Ich glaube halt tatsächlich auch, was Dennis gesagt hat, jetzt so als Vielspieler, der zig Spiele im Schrank stehen hat, brauchst du das wahrscheinlich nicht, weil die Grundbox durch diese, wie gesagt, für jede Zutat gibt es schon 4 verschiedene Rezeptbücher, da hast du so viel Variation, also ich glaube, das kannst du locker in der Grundbox 30, 40 Mal spielen, ohne dass es jetzt langweilig wird, und wie oft spielt man schon ein Spiel 30, 40 Mal, ja.
Ja, das holst du dann auch, also so ein Spiel, das kannst du auch mal 2 Jahre liegen lassen und dann wieder spielen, wenn du dann mal wieder Bock drauf hast. Das wird immer noch Spaß machen, das wird immer noch denselben Moment holen. Das ist jetzt kein so ein Spiel, was sich auch durch diese Einfachheit, finde ich, nicht so schnell abnutzt. Ne? Es gibt ja Spiele, die haben Mechaniken um der Mechaniken willen, und dann nutzt sich das vielleicht auch ab, weil du irgendwann merkst, ja, das ist halt so ein aufgesetzter Mechanismus, oder ich habe ihn jetzt so komplett durchschaut, aber dadurch, dass der so reduziert ist und so einfach ist, hat der halt einfach so eine Schönheit in sich, dass der immer wieder Spaß macht. Und auch, ich behaupte mal, das ist so ein Spiel, das kannst du wirklich in 15 Jahren noch rausholen, und dann werden die Leute sagen, das ist immer noch ein gutes Spiel. Das ist jetzt kein veraltetes Spiel, so wie manche Spiele, die so 2007, 2008 rausgekommen sind. Wenn du dir heute anguckst, mir fällt jetzt spontan keins ein, aber dann denkst du dir so, boah, vom Design her würdest du das heute anders machen. Mhm. Und ich glaube, bei Quacksalber, da wirst du in 15 Jahren immer noch da sitzen und sagen, nee, ist immer noch ein tolles Spiel in der Grundvariante.
Ja, cool.
Ich würde auch sagen, man braucht diese ganzen Erweiterungen tatsächlich nicht. Auch wenn wir spielen die Kräuterhexen wirklich vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, von den ganzen Runden, die wir dann mal quacksalber spielen. Weil wir haben ja auch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, auf der Rückseite vom Kessel noch einmal eine andere Variation von diesem Spiel, wo ja, wir dann die Reagenzgläser noch mit da reinbringen, wo wir dann noch mehr Möglichkeiten haben, so ein bisschen strategischer zu werden und mehr Boni noch dazu kriegen. Also ich glaube, das Grundspiel reicht völlig aus bei diesem Spiel. Da kann man so viel mitmachen.
Cool. Das ist so ein guter Abschluss zum Punkt Erweiterung. Genau, dann hatten wir es eben schon. Falls das dann alles durchgespielt ist mit allen Erweiterungen oder man überhaupt gar keine Lust darauf hat und sagt, aber einige Sachen gefallen mir doch, ich will aber keine Zutaten in den Kessel werfen. Was haben wir denn für Alternativen im Angebot? Dennis?
Ja, ich starte mal einfach mit Quarriors. Nicht ganz so bekanntes Spiel. Ist im Prinzip, ich sag mal, eine Mischung aus Dominion und Quacksalber. Wir müssen Würfel einfangen. Die Würfel sind Monster und diese Würfel müssen wir dann aus einem Beutel ziehen und würfeln. Und je nachdem, auf welcher Seite sie landen, sind sie entweder Monster, mit denen wir die anderen angreifen und darüber Siegpunkte generieren, oder sie sind Werte, mit denen man nicht einkaufen kann und Ressourcen und ja, und das ist sehr cooles Spiel, sehr einfaches Spiel auch, macht aber dadurch unheimlich viel Spaß, ist sehr fantasievoll und es hat eine sehr coole Spielepackung. Das ist so eine Metallbox und es steht außen auf der Banderole von der Metallbox, steht drauf, in einer schönen Metallbox, und das ist doch sehr schön, wenn ein Spiel sagt, dass es in einer schönen Metallbox kommt und das auch wirklich in einer schönen Metallbox kommt.
Das stimmt.
Und, das kann ich nur empfehlen. Es war sehr lange out of print, oder ich weiß nicht, ob man so Spieler aus Würfeln und Metallboxen out of print nennen kann, aber es wurde auf jeden Fall nicht mehr neu hergestellt. Aber ich meine, es ist wieder neu aufgelegt worden und hat auch eine Erweiterung bekommen. Aber das, wenn ihr da dran kommt zu einem guten Preis, kann ich euch Quarriors sehr empfehlen, wenn euch Quacksalber und Dominion gut gefallen. Genau, das wäre meine erste
Erweiterung. Olli, hast du was als Empfehlung, als Alternative?
Ja, das geht dann aber eher so Richtung Kinderspiel. Aber hat eben auch einen ganz coolen Push-Your-Luck-Mechanismus. Das wäre Troll and Dragon. Spiele ich mit unserem Kleinen, der ist jetzt 4,5, relativ häufig. Das mit Würfeln, so Story ist, es gibt irgendwie so ein paar Helden und die gehen in so eine Trollhöhle und da gibt's irgendwie Diamanten zum Einsammeln und dahinter ist dann noch eine Drachenhöhle. Und auf den ersten Würfeln, die man hat, gibt's irgendwie 4 Symbole, eben ein Diamant, ein Troll, ein Schlüssel und ein Schloss. Und wenn man einen Diamanten würfelt, darf man die sich aus der Box nehmen. Wenn man aber einen Troll würfelt, kommt der Würfel aus dem Spiel. Und wenn alle Würfel aus dem Spiel sind, dann hat man verloren. Und auch alle Diamanten, die man jetzt schon eingesammelt hat, sind dann wieder futsch, oder besser gesagt dann beim Troll. Und wenn du eben einen Schlüssel und ein Schloss würfelst, dann kommst du in die Drachenhöhle. Dann gibt's 2 gelbe Würfel, mit denen derjenige, der dann in der Höhle ist, würfelt. Da ist dann Gold drauf oder nix. Und wenn man Gold würfelt, holt man sich das raus. Und die anderen würfeln dann mit 2 roten Würfeln und da sind Drachen drauf. Und wenn die 2 Drachen gewürfelt haben, auch dann hat er wieder alles verloren. Also muss man so ein bisschen gucken, schnell würfeln und irgendwann muss man halt Stopp sagen und nimmt die Sachen dann halt mit. Das ist ganz lustig. Hat jetzt gar keine Tiefe, ist sehr, sehr glückslastig, aber mit Kids so in dem Alter, keine Ahnung, 4 bis 6, 7, 8, ist das ein ganz cooles Spiel.
Cool. Patrick, was hast du für Alternativen?
Ich habe auch ein kleines Spiel in einer Metallbox. Das heißt Auf die Nüsse von Game Factory. Das ist wirklich ein Spiel, was in meine Handfläche passt, von der Größe her. Da sind 6 Würfel drin. 6. Es sind 9 Würfel. Und Push Your Luck ist auch so ein bisschen mit drin, in dem, weil wir Nüsse sammeln müssen durchs Würfeln. Und wir können in diesem Spiel jederzeit halt aufhören, diese Nüsse zu sammeln. Das wollen wir auch, weil irgendwann haben wir weniger Würfel, indem wir Raben in diesem Fall würfeln. Jeder Rabe ist quasi ein entfernter Würfel. Wenn wir nur Raben gewürfelt haben, verlieren wir alle Nüsse, die wir gesammelt haben in diesem Spiel. Genau, und dann dadurch, dass wir weniger Würfel haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass alle Würfel beim Würfeln einen Raben zeigen, weswegen wir vielleicht aufhören wollen zu würfeln und unsere Punktzahl speichern wollen für die nächste Runde. Was noch sehr ein lustiger Feature ist, wenn alle Würfel ein Eichhörnchen zeigen, ist dieses Spiel richtig im Action-Modus, weil dann würfeln alle gleichzeitig alle Würfel, die gerade auf dem Tisch sind, quasi. Also die Spieler haben so einen Hundewürfel und der mit den Nüsse sammelt, würfelt alle 4, 5 Nusswürfel und die Spieler klopfen auf den Tisch raus und wollen unbedingt jetzt ihren Hund da würfeln, damit die Eichhörnchen gestoppt werden und die Eichhörnchen würfeln und würfeln und würfeln, bis endlich alle Hunde da auf diesem Tisch platziert sind. So viel Action, so lustig. Ja, kann ich jedem empfehlen, der ein kleines Spiel für zwischendurch will und das ist super actiongeladen.
Simon, was hast du?
Ich habe Orléans, ist auch ein Backbuilder, wo ich halt gucke, dass ich halt die Arbeiter, die mir Runde für Runde zur Verfügung stehen, optimiere, indem ich halt neue Arbeiter dazugewinne. Die Arbeiter dann auch sinnvoll und gut einsetzt, um mich dann halt auf dem Spielplan gut fortzubewegen. Und man hat halt auch immer wieder, dass man halt jetzt dringend den bestimmten Arbeiter bräuchte, um eine bestimmte Aktion zu machen, bevor sie einem irgendeiner vor der Nase wegschnappt oder weil es einen halt wirklich vorwärts bringt und dann kommt halt ausgerechnet der falsche Arbeiter oder dann gibt es zwischendurch auch immer wieder so Runden-Events, wo dann einzelne Arbeiter sterben, da muss man halt dann zufällig einen aus seinem Beutel rausziehen und wenn es dumm läuft, sieht man halt, was weiß ich, seinen Mönch, den man jetzt dringend gebraucht hätte oder irgendeine andere Figur, die man jetzt nicht so oft im Beutel drin hat, also das muss ich sagen, ist auch ein Spiel, wo richtig Laune macht und ja.
Cool. Dann auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als so die kleinen kurzen Zwischendurchspiele, aber es ist ja eine bunte Mischung. Ich hätte auch kein Deck- oder Backbuilder, sondern auch da die Push-Your-Luck-Komponente steht im Vordergrund. Port Royal, habe ich bestimmt schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ist ein cooles kleines Kartenspiel, was sich ganz schnell runterspielen lässt, auch was für zwischendurch. Man hat unglaublich viel Freude, da Karten aufzudecken und zu hoffen, dass dann jetzt doch noch das Schiff kommt, was man braucht, um richtig abzukassieren und dann ist alles weg oder eben auch nicht. Genau. Sehr schnell erklärt, einfach nur ein großer Stapel Karten und geht los. Dennis, hast du noch was?
Ja, wo Simon gerade Orléans gesagt hat, da fällt mir doch der Nachfolger im Geiste ein, Altiplano. Da ist es nicht so, dass wir Arbeiter aus dem Beutel ziehen, sondern wir ziehen Ressourcen aus dem Beutel, die wir einsetzen können. Wir sind halt in den südamerikanischen Gebirge unterwegs und wollen unsere Lamas und unsere Rohstoffe möglichst gewinnbringend einsetzen. Ist ein bisschen deutlich über Quacksalber anzusetzen. Ist, würde ich sagen, wirklich ein Kennerspiel, vielleicht sogar Kennerspiel Plus, auf jeden Fall noch nicht Expertenspiel. Meiner Meinung nach trotzdem sehr schön, ist von der Grafik, finde ich, sehr, sehr niedlich, erinnert mich immer so ein bisschen an ein Königreich für ein Lama von Disney, den ich sehr schätze und deswegen spiele ich das schon auch sehr gerne, hat aber auch das Problem, dass der fünfte Spieler fehlt.
Du mit deinem fünften Spieler.
Ja, das ist für mich ein K.O.-Kriterium bei Spielen. Das ist
eindeutig zu viel Freunde.
Ja, das tut mir leid. Das geht nicht.
Das wundert mich echt.
Olli, hast du noch eine Empfehlung?
Nee, ich hätte nichts mehr.
Cool. Patrick, hast du noch was?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Simon?
Fällt mir gerade auch keins mehr ein. Das Einzige, was noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Push Your Luck ist eigentlich nicht bei Bluff, wenn ich halt auf die Würfel wette, mehr oder weniger, aber da habe ich ja keinen großen Einfluss drauf. Ich zock halt. Nee.
Ja, dann haben wir es einfach. Das auch
ja, gut. Leute, wir können aber jetzt nicht Push Your Luck und Würfel sagen nicht King of King of Tokyo, da wird der Lars sterben. Also King of Tokyo hat auch einen gewissen Push-Your-Luck-Anteil, weil man ja dreimal würfeln darf, ist jetzt nicht so ganz beeinflussbar, aber ist ein bisschen dabei und damit der Lars uns nicht aufs Dach steigt, sage ich King of Tokyo.
Schmerzenstrahlten bei Ziesch.
Also sehr, sehr weit gefasst mit Push-Your-Luck. Aber gut, für den Lars.
Aber doch, die Dark Edition hat das schon, wenn du da die Erweiterung, also die Karten mit dazu kaufst dir und so, das, dann beeinflusst du ja schon, wie viel du würfeln darfst und ob du neu würfeln darfst und so. Das ist schon mit dabei.
Ja, okay, gut. Ja, die Dark Edition habe ich nicht gespielt. Okay, ja, cool. Dann hätten wir so ein paar Alternativen ja aufgezählt und dann kommen wir schon zur Outro-Frage. Und da haben wir uns wieder obwohl die Intro-Frage war ja auch spielrelevant, aber die Outro-Frage ist auf jeden Fall auch spielrelevant. Und die Frage ist, unser liebstes Spiel mit Mittelalter-Thema, passend zum Thema Quedlinburg und die Quacksalber, die dort ihren Kram verkaufen. Patrick darf anfangen.
Ich möchte bei dieser Frage Adellos vom Adellos Verlag nennen. Ist ein Spiel, in dem es quasi darum geht, eine Burg einzunehmen. Es gibt vier Fraktionen, die in diesem Spiel teilnehmen. Die Priester, die Untoten, die Räuber und halt die Ritter. Und die kämpfen darum, diese Burg irgendwie einzunehmen. Und es ist ein reines Kriegsspiel, muss man mögen. Es gibt ein paar Karten, Aktionskarten, die uns in dem Spiel ein wenig helfen. Jede Fraktion funktioniert komplett anders. Alle haben so ihre eigenen Mechanismen. Gibt eigentlich nicht so viel dazu zu sagen, als es ist ein Kriegsspiel, in dem man sehr strategisch vorgehen kann. Und es spielt halt im Mittelalter.
Cool. Simon?
Ich habe es gerade schon gehabt, Orléans. Habe ich eigentlich schon alles zugesagt, was es zu sagen geben sollte.
Gut, also siehe oben sozusagen.
Siehe oben.
Siehe vorne, SV.
Einmal zurückspulen, bitte. Dennis, was hast du?
Ich nehme mein Lieblingsspiel, aber auf Tribes natürlich. Wir bringen unsere Zivilisation aus der Antike oder der Vorantike bis ins Mittelalter hinein. Ist deutlich, deutlich vom Komplexitätsgrad über Quacksalber anzusiedeln. Wo Quacksalber eine halbe Stunde dauert, sprechen wir hier von mindestens einer halben Stunde pro Mitspielenden. Das heißt, wir sind mal mindestens bei einer Stunde, eher bei 3 Stunden, wenn man es ein bisschen länger zieht. Aber macht unheimlich viel Spaß und ist ein sehr schönes Spiel. Hat einen tollen Entwicklungsbaum, wie man seine Mechaniken entwickelt und fand ich auch sehr schön, die Möglichkeit, dass man gewinnt, ohne dass man Krieg führen muss.
Cool. Olli, du hast uns auch ein Schwergewicht mitgebracht.
Jawohl, Dark Ages von Adam Kwapinski, dem Nemesis-Macher. Das ist so ein bisschen 4X, ein bisschen Civ, ein bisschen Area Control mit recht massigem und coolem Material, natürlich mit Minis es gibt 2 Boxen davon. Man hat einmal Europa, die Westhälfte und die Osthälfte. Die eine Box ist dann das Heilige Römische Reich, die andere Box Karl der Große. Und man kann dann tatsächlich beide kombinieren und das Ganze dann zu 8 spielen, wobei ich echt keine Ahnung habe, auf welchen Tisch das passen soll. Da hast du mit der normalen 4-Spieler-Variante brauchst du schon einen verdammt großen Tisch. Aber cooles Ding.
Cool. Ja, ich habe dann wieder was Kleines, nämlich Carcassonne. Irgendwie auch so Mittelalter und die Burgenlandschaft in Carcassonne eben. Ja, glaube ich, muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ist ein Plättchenlegespiel, gibt es schon ewig, ist millionenfach verkauft. Kommt bei uns immer noch zwischendurch gerne auf den Tisch, weil es einfach lustig gespielt ist und auch am Ende immer ganz schön aussieht, finde ich, auf dem Tisch. Ja, das war mein Mittelalter-Themaspiel. Gut, dann hätten wir es, oder? Eine knappe Stunde, ja, gute Stunde. Das ist doch nicht so schlecht. Ja, dann vielen Dank und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao. Ciao. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game Theory.